Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Aktienmarkt ist alles andere als eine Wohlfühlzone. Er ist dann durchaus eher vergleichbar mit einem Haifischbecken. Am Aktienmarkt verdienen Profis im Rahmen der großen Umverteilung sehr häufig das Geld, welches Amateure verlieren. Worauf es nämlich wirklich ankommt und worauf Profis achten, das möchte ich euch in dieser Podcast-Folge gerne erzählen. Legen wir los. So, die meisten von euch werden wissen, dass ich Teil des Buy the Dip-Projektes bin. Wir haben ja auch einen Podcast zusammen, einen Erfolgspodcast, wie man so schön sagt. Das Ganze kommt auf Spotify, das kommt auf Apple, iTunes und auf allen Plattformen, wo man eben Podcasts hören kann und auch noch auf YouTube. Und darum geht es, deswegen dieser Einstieg. Wir haben auch eine App mit einer Community. Da sind mittlerweile rund 50.000 deutschsprachige Anleger drin, also durchaus gewachsen. Wer Lust hat, im Übrigen, der schaut mal rein. Das Ganze ist vollkommen kostenlos. www.buy-the-dip.de kann sich vielleicht mal registrieren und schauen, ob das etwas für ihn ist. Da kommen regelmäßig Beiträge und darum geht es. Es ist eben auch eine große Community, die miteinander diskutiert. Und diese Community ist insofern sehr wertvoll, auch für mich, denn in der Wahrnehmung ist man häufig manchmal ein bisschen geprägt von YouTube-Kommentaren. Das ist aber nicht immer stellvertretend, muss man ja auch sagen. Aber dort wird eben auch miteinander diskutiert. Und deswegen nehme ich hier heute diese Podcast-Folge auf, weil ich glaube, dass sehr viele Privatanleger, vielleicht auch Privatanleger, die durchaus einen professionellen Anspruch haben, sich nicht immer auf die richtigen, weil entscheidenden Variablen und Faktoren des Aktienmarktes konzentrieren. Es geht sehr häufig um die binäre Fragestellung, kann der Aktienmarkt weiter steigen, in anderen Phasen vielleicht auch fallen, oder wird er dann fallen oder eben steigen? Also eine Herangehensweise, wo man eine gewisse Form der Wahrheit finden muss, und dann wird mehr oder weniger aufwendig versucht zu erklären, warum es eigentlich nur so kommen könne. Und es ist richtig, sich ein Framework, also ein Rahmenwerk zu basteln, auf welches man schaut. Das können politische, makroökonomische Daten sein, charttechnische Daten. Und daraus dann ein eigenes Framework zu erarbeiten, ist also durchaus sinnvoll. Nur die Antwort, die sollte... ist im besten Fall keine binäre im Sinne von, okay, dann wird der Aktienmarkt steigen oder nein, er wird fallen, weil, und dann kommt eben irgendeine Erläuterung, weil das aus politischen Gründen nicht so sein kann oder Inflation oder Zinsen oder Bewertung. Habt ihr euch die Straße von Hormuz mal angeguckt, die Ölquellen beziehungsweise die Öllieferung und. Und dann leitet man daraus ab, nee, der Markt muss eigentlich fallen. Die Käufer, die jetzt noch kaufen, ja, die wissen noch gar nicht, dass sie schon lange über die Klippe gerannt sind. Und gerade in meinen ersten Jahren an der Börse, und es ist nachvollziehbar wahrscheinlich ein Unterschied, ob man nun sagt, Geldanlage ist für mich ein Hobby, wenn auch ein ernstzunehmendes Hobby. Wir sprechen schließlich über Geld, was man vorher ja oft sauer verdient hat, in den allermeisten Fällen zumindest. Oder es ist eben tatsächlich meine Aufgabe, einen Weg zu finden, am Markt Geld zu verdienen, sonst verdiene ich nichts. Und da ich fast 20 Jahre lang ausschließlich mit dem Handel an der Börse Geld verdient habe, allerdings mit dem sehr kurzfristigen Handel, aber das soll heute mal keine große Rolle spielen, habe ich natürlich am eigenen Leib erfahren, was es mit einem macht, immer auf der Suche zu sein nach der Frage, steigt ein Markt oder nicht. Und weil ich mir dachte, und ihr könnt natürlich das Ganze auch überprüfen, indem ihr ähnliche Bücher lest. Ich bin ja vermutlich nicht der Erste, der sich damit auseinandersetzt. Habe ich früher sehr viel gelesen, um zu erfahren, wie machen es denn die Großen am Markt? Und genau darum soll es heute gehen. Viele Anleger versuchen, wie eben schon gesagt, aus diesen einzelnen Variablen etwas abzuleiten. Wenn also die Zinsen fallen, müssen dann die Aktien steigen. Wenn die Inflation hoch bleibt oder bliebe, müssen die Bewertungen sinken. Wenn der Ölpreis steigt, ist das schlecht oder gut für den Markt? Wenn Politik, Geldpolitik expansiv wird, ist das gut für Risikoanlagen? Und diese Variablen haben fast immer eine Form des Automatismus, bringen sie mit sich. Das heißt also, dann hat man gelernt, in Anführungszeichen, oder selber erfahren, ja, wenn die Zinsen steigen, dann fallen Aktien und umgekehrt. Das Problem ist, so einfach funktioniert der Markt fast nie. Und das ist auch das Problem hinsichtlich des Timings. Denn wann stelle ich fest, okay, jetzt ist der Markt eigentlich überbewertet? Und nochmal in dieser Community, ich kann euch das nur anraten, gibt es dann wirklich valide Standpunkte, die man auch gar nicht in Zweifel ziehen muss, selbst wenn man andere hat, die aber einen meines Erachtens oft, nicht immer, einen Fehler mit sich bringen, nämlich sie sind nicht timingfähig. Dieser oder jener Sektor ist überbewertet und der Ölpreis wird wahrscheinlich, der ist in Wahrheit nur ganz hart geschortet, der stünde sonst viel höher. Ja, diese Form der, das habt ihr in vielen, habt ihr in der Silberpreisrallye gemerkt und der, dieses Bauchgefühl, dieses Grundgefühl, naja, hier findet eine Form der Marktmanipulation statt, aber mir fällt kein passenderes Bild ein. Lasst die Privatanleger mal alle über die Klippe laufen und wir Profis verkaufen dann den Privatanlegern unsere Bestände. Also erstmal kann man das natürlich ganz genau messen, wer wann, wie, wo kauft. Und das kann man derzeit nicht sagen. Institutionelles Kapital ist voll drin im Markt. Aber wie dem auch sei, dann drehen wir es eben und sagen, ja, die Trottel, die kaufen jetzt noch ein bisschen weiter. Alle anderen haben sich jetzt schon rausgezogen. Und das ist ein Grundproblem. Das möchte ich aber gar nicht so sehr behandeln, weil das letztlich ein psychologisches ist. Ich habe jetzt verkauft, also wird der Markt jetzt fallen. Und dann kämpft man vehement um den eigenen Standpunkt. Wenn man sich die großen Trader der vergangenen Jahrzehnte anschaut, dann haben die nicht alle, aber sehr viele mit uns ihre Gedanken geteilt. Hat wahrscheinlich seinen Grund, dass sie das oft erst am Ende ihrer Karriere gemacht haben. Denn ja, es gibt nicht wenige. Ist ja auch klar, dass man denkt, ja, ich habe so hier mein Framework, das funktioniert so gut, das werde ich doch keinem anderen erzählen. George Soros, Stanley Druckenmiller, Paul Tudor Jones, Bruce Kofner, Ed Sekota, viele von diesen Namen kennt man, weil Jack Schwager sie in den Market Wizards interviewt hat. Und das kann man sich durchaus zu Gemüte führen. Wahrscheinlich gibt es das heute auch irgendwo frei erhältlich. Die haben diese Makrovariablen, die ich gerade angesprochen habe, alle ernst genommen. Aber sie haben sie eben nicht wie eine mechanische Formel behandelt. Sie haben nicht gesagt, Zinsen runter gleich Aktien rauf oder Öl rauf gleich Aktien runter. Oder Inflation hoch gleich Markt runter. Das sind alles Gleichnisse, die für viele Privatanleger hört sich dann immer so böse an, so meine ich es gar nicht, aber für Anleger, bei denen man den Eindruck hat, dass sie vielleicht noch nicht alle Marktphasen erlebt haben, sagen wir es mal so, oder schlicht und einfach noch nicht so tief in die Materie eingestiegen sind, wie sie glauben. Denn ich habe nicht so unbewusst diese Gleichnisse genannt. Zinsen, Öl, Inflation. Denn all das haben wir erlebt. Und wo steht der Aktienmarkt? Eben nicht 20% oder 30% tiefer. Was die Großen miteinander verbindet, ist, dass sie anders gefragt haben. Nämlich, was erwartet der Markt bereits? Wo liegt die Überraschung? Wie reagieren Zentralbanken? Was passiert mit Liquidität? Man kann nicht häufig genug darauf hinweisen. Wo ist der politische oder wirtschaftliche, na nennen wir es mal Zwangspunkt, was darf nicht passieren? Und wenn wir zum Beispiel über die Dominanz oder die KI-Welle sprechen und die Dominanz der Large-Language-Modelle darin, dann kann man natürlich durchaus auch einen Gedanken haben, ehrlicherweise in diesem Wettrennen, die dürfen jetzt gar nicht untergehen. Ist das korrekt, dass die vielleicht mit horrenden Bewertungen an die Börse kommen? Ich glaube, das ist wie ein Commodity. Das heißt, ich glaube nicht, dass diese Modellanbieter so ganz viel Geld verdienen. Zumindest sehe ich das momentan noch nicht. Dass sie aber massiv hinsichtlich der Nachfrage, für die sie sorgen, CapEx-Nachfrage, dass das jetzt innerhalb weniger Wochen einbricht, ich glaube, das darf schlicht und einfach nicht passieren. Und dementsprechend könnte man natürlich auch überlegen, und das ist ganz wichtig, welche Marktbewegung bestätigt oder widerlegt meine These? Und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, und das taucht praktisch nie in diesen, das hört sich für mich, ich ich muss es sagen, privaten Thesen. So, das ist gar nicht so gemeint. Es gibt sehr qualifizierte Privatanleger. Letztlich bin ich auch ein Privatanleger. Und von daher, ich meine es nur Unterscheidung zwischen dem Retail-Kapital und denjenigen, die einen professionellen Ansatz haben. Der erste große Unterschied, also zwischen vielen Privatanlegern und den großen Makro-Tradern, ist, Privatanleger suchen häufig, fast immer, nach einer richtigen Prognose. Die großen Trader suchen nach einer asymmetrischen Situation. Und das ist ein riesiger Unterschied. In diesen Diskussionen, in denen ich mich weitestgehend raushalte, gibt es nichts zu gewinnen. Wird es demnächst steigen oder fallen? Ich kann an dieser Diskussion nicht teilnehmen, weil sie schlicht und einfach nicht besonders relevant ist. Und deswegen, wenn mir einer sagt, ja, aber es könnte mit der Inflation das passieren und dann könnte mit dem Ölpreis das passieren und dann fallen die Aktien, dann werde ich antworten, ja, das kann sein. Oder die CapEx-Ausgaben gehen zurück und zwar deutlich, dann werden die Aktien fallen. Da würde ich sagen, hell yeah, das wird auf jeden Fall passieren. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, die CapEx-Ausgaben werden nochmal deutlich steigen in diesem Wettrennen, weil agentische KI beginnt jetzt. Und dann werde ich sagen, ja, kann durchaus, das ist nicht die richtige Fragestellung. George Soros ist wahrscheinlich das klassischste Beispiel dafür. George Soros hat die Märkte nie als perfekte Bewertungsmaschinen betrachtet, sondern als eine Art Systemen mit Rückkopplung. Seine Theorie der Reflexivität besagt vereinfacht, Marktpreise spiegeln nicht nur die Realität wider, sie verändern die Realität auch. Das heißt, steigende Kurse können Kreditvergabe, Investitionen, Stimmung und politische Entscheidungen beeinflussen. Diese veränderten Fundamentaldaten wiederum bestätigen dann steigende Kurse, solange bis der Prozess kippt. Und Soros hat diese Blasen als Zusammenspiel aus einem realen Trend und einer Fehlwahrnehmung, die sich gegenseitig verstärken, beschrieben. Und das ist eine völlig andere Herangehensweise, gedanklich. Das heißt also, die Vorstellung, etwas müsse so sein, weil es ein automatischer Mechanismus dabei vorherrscht, der ist schlicht und einfach nicht da. Und das Soros hat eben nicht gefragt, ob eine Volkswirtschaft stark oder schwach ist. Das ist eine binäre Frage, wahrscheinlich eher für einen Journalisten, der darüber berichtet. Sei es ein Wirtschaftsjournalist oder was auch immer, politisches Ressort. Er fragt, gibt es einen Trend und gibt es gleichzeitig eine falsche Interpretation dieses Trends? Genau daraus entstehen ganz große Boom-and-Bust-Prozesse. Und ich will jetzt gar nicht das Beispiel, obwohl es ein schönes ist, aber die meisten kennen es, mit seinem Angriff auf das britische Pfund nennen. Aber sich gegen den Markt zu stellen, kann etwas sehr Lukratives sein. Und es kann so lukrativ sein, George Soros hat gesagt, alle kennen uns, damals seinen großen Quantum Fund, der mit der Wette gegen das Pfund $1 Milliarde verdient haben soll, was damals wahnsinnig viel Geld war. Er hat gesagt, wir haben viele solcher Wetten gemacht und viele haben nicht funktioniert. Aber das Chance-Risikopotenzial war so asymmetrisch hoch, dass wir uns das leisten konnten. Und die Lehre daraus ist logischerweise nicht, man soll gegen irgendwelche Währungen wetten, weil das mit unseren Konten auch keinen Sinn hat, sondern die Lehre daraus ist, die großen Trader haben immer nach Stellen gesucht, an denen Makropolitik, Marktpreis und eine Ausgangslage, die sich keiner vorstellen kann, irgendwie nicht zusammengepasst haben. Sie haben also nach Situationen gesucht, in der eine Regierung, eine Zentralbank oder ein Marktteilnehmer eine Position verteidigen musste, die vielleicht wirtschaftlich nicht haltbar war. Und so könnte man sich die Frage stellen, zum Beispiel, ob die Liquidität in den nächsten 12 Monaten sinken darf. Und am Ende steht die Liquidität noch über den Unternehmensergebnissen. Wir haben es in den letzten, seit der Finanzkrise mehrfach erlebt, dass die Unternehmensergebnisse nicht gestiegen sind. Die Liquidität ist aber stark ausgeweitet worden. Und die Aktienkurse sind gestiegen. Und das ist immer wieder die Basis dessen, dürfen in den nächsten 6, 7, 8, 9 Monaten, dürfen die Notierungen stark einbrechen? Kann die Liquidität überhaupt zurückgehen? Stelle ich mal in den Raum. Muss man ja für sich selbst erörtern können und sagen können, ja, das kann durchaus passieren, weil. Und ich behaupte, es gibt ziemlich viele politische Kräfte, die dem entgegenwirken können und werden. Stanley Druckenmiller hat ja früh sehr eng mit Soros zusammengearbeitet, hat es noch direkter formuliert. Er hat gesagt, man darf nicht in die Gegenwart investieren, sondern man muss sich fragen, wie die Welt in 9, in 18 und bis in 24 Monaten aussieht und ob der Markt das bereits eingepreist hat. Außerdem hat er es immer wieder betont, da kommt wahrscheinlich auch mein Fable dafür her, dass für den Gesamtmarkt nicht nur die aktuellen Gewinne der Unternehmen entscheidend sein werden, sondern die Zentralbanken und die Bewegung der Liquidität. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied zur klassischen Aktienanalyse. Langfristig sind Gewinne wichtig, aber für den Markt als Ganzes, für Bewertungsmultiplikatoren, für den Risikoappetit, für die großen Umschichtungen ist Liquidität oft der entscheidendere Hebel. Und Druckenmiller hat Bewertung eher als eine Aussage über das Risiko und das mögliche Ausmaß einer Bewegung gesehen, nicht als Timing-Instrument. Es gab zum Beispiel, gibt noch immer bei ganz vielen, das wird mantraartig wiederholt, wie es wenige Unternehmen sind, die diesen Aktienmarkt oben halten oder weiter steigern. Und diese Marktkonzentration sei ein ganz großes Warnsignal. Das wird dann einfach weiter behauptet, obwohl das seit 4 Wochen nicht der Fall ist. Der S&P 500, der Gleichgewichtete, hat ein neues Allzeithoch erreicht, nicht der andere. Der Russell 2000 erreicht neue Allzeithochs, überhaupt kein konzentrierter Index. Spätestens dann, und das ist, glaube ich, die ganz große Fähigkeit, spätestens dann muss man anerkennen, wenn die eigenen Thesen schlicht und einfach nicht zu dem passen, was man dort draußen sieht. Das heißt nicht, dass der Markt nicht aus anderen Gründen fallen kann. Nur das ist wahrscheinlich für jeden professionellen Ansatz das Wichtigste. Ich habe hier mein Framework gehabt, so und so habe ich es erwartet und es ist anders gekommen, Punkt. Ich muss dann eine neue Herangehensweise wählen. Es geht nicht anders. Selbst in der Charttechnik geht es nicht anders. Wir arbeiten immer nur mit Wahrscheinlichkeiten. Was aber die häufigste Reaktion vieler Privatanleger ist, dann passiert das Ganze eben trotzdem nur ein bisschen später. Das ist nicht die richtige Herangehensweise. Ein Markt kann teuer sein und er kann trotzdem weiter steigen. Wenn die Liquidität vorhanden ist, wird das in den allermeisten Fällen passieren. Positionierung, wir sind oft sehr skeptisch. Wir haben, auch das wird einfach wiederholt, Profis sind so hoch investiert wie lange nicht. Man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen den Profis, und die werden dann gerne immer genommen, die leveraged im Markt sind, also gehebelt. Die sind tatsächlich ziemlich hoch gehebelt drin. Aber die ungehebelten, non-leveraged Professionals, so möchte ich sie mal nennen, sind diejenigen, die für den Trend wichtiger sind. Und die sind nach wie vor nicht voll investiert. Umgekehrt kann ein Markt total billig erscheinen oder kann trotzdem weiterfallen, wenn die Liquidität verschwindet, wenn die Credit Spreads steigen, wenn Anleger gezwungen sind, Risiko abzubauen. Wenn dann erstmal ein Bärenmarkt entsteht, dann dauert er oft ein bisschen länger und das ist der Unterschied zwischen Bärenmarkt und Korrektur, weil das ein sich selbst verstärkender Mechanismus ist. Deshalb hatte Druckenmiller bei der Frage, was machen Zinsen, was macht Inflation, Bewertung und Ölpreis mit dem Markt? Vermutlich hätte er nicht eindimensional geantwortet, sondern er hätte gefragt, führt die Inflation dazu, dass die Zentralbank Liquidität entzieht? Oder ist die Inflation bereits rückläufig, so wie in den letzten beiden Meldungen, und erlaubt Zinssenkungen? Haben wir, das ist meine Aussage, keine Frage, Kevin Warsh muss die Zinsen nicht senken, damit der Aktienmarkt steigt. Jetzt, nach der Erwartungshaltung, würde momentan reichen, dass Kevin Warsh bzw. die Fed die Zinsen nicht erhöht. Das ist was völlig anderes als in anderen Marktphasen. Steigt ein Ölpreis wegen starker Nachfrage oder wegen eines geopolitischen Angebotsschocks? Riesenunterschied. Das eine wird die Inflation strukturell erhöhen, das andere erhöht die Inflation so wie aktuell nur vorübergehend. Ist der Markt hoch bewertet, weil Gewinne strukturell steigen oder weil es nur Liquidität war, die Spekulation erzwingt? Und vor allem, wo liegt die Differenz zwischen dem Konsens und der Wirklichkeit? Paul Tudor Jones ist noch stärker über den Preis gegangen, über den Trend und über Risikomanagement. Hat mir als kurzfristiger Anleger sehr viel geholfen, weil die Markttechnik eine ist, in die man wahnsinnig viel eigentlich reininterpretieren kann, aber nicht sollte. Für ihn war wichtig, dass der Markt seine These bestätigt. Sein wahrscheinlich heute berühmtester Bezugspunkt war schlicht und einfach die 200-Tage-Linie. Er hat gesagt, sein Maßstab für alles sei der 200-Tage-Durchschnitt der Schlusskurse. Unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts spielt man Verteidigung, darüber Offense, also Angriff. Und das klingt natürlich banal, aber es ist alles andere als banal. Paul Tudor Jones wollte nicht beweisen, dass seine makroökonomische Meinung immer richtig ist. Er wollte vermeiden, in einer großen Abwärtsbewegung gefangen zu sein. Das heißt, für ihn war der Markt selbst, die Konzentration auf den Preis, der Risikofilter. Wenn die Makroanalyse bullisch war, der Markt aber unter Druck stand, dann wurde die Position reduziert. Wenn die These stimmte, musste sich das irgendwann im Preis zeigen. Wenn meine These aufgestellt wird und ich sage einfach, ja, noch sieht der Markt nicht, was ich sehe, dann ist das arrogant. Die großen Trader haben immer Analyse und Umsetzung voneinander getrennt. Die Analyse beantwortet, was könnte passieren. Die Umsetzung beantwortet, wann setze ich Kapital ein, wie groß ist die Position, wann bin ich falsch, und sehr viele Anleger vermischen das. Das heißt, sie haben eine Meinung zu Inflation, Zinsen, Politik und sie machen daraus eine große Position. Und die Market Wizards dachten in Setups, nicht in Meinungen. Es ist sowas von egal, ob man nun recht hat oder nicht. Also mir ist es zumindest an der Börse völlig egal. Bruce Kovner ist ein super Beispiel. Der hat ebenfalls im Market Wizards sinngemäß gesagt, Risikomanagement sei das Wichtigste im Trading. Das heißt, seine Grundregeln lauteten, vor dem Trade wissen, wo man aussteigt, Positionsgröße kleiner wählen, als das Ego möchte, und Korrelationen im Portfolio beachten. Das ist ebenfalls sehr wichtig, gerade in der aktuellen Marktphase. Ein Anleger kann zum Beispiel glauben, er habe 5 verschiedene Trades laufen. Er ist long Aktien, er ist long High Yield, also Hochzinsanleihen. Er ist long zyklische Rohstoffe, er ist short Dollar und er ist, warte mal, was ist short Dollar? Er ist long emerging markets. Das wären 5 Trades. In Wahrheit ist es ein einziger Trade. Long globale Liquidität und long Risikoappetit. Das heißt, wenn die These falsch ist, verliert alles gleichzeitig. Nicht das Einzelrisiko betrachten, sondern das gemeinsame Makrorisiko aller Positionen. Das kann man auch im KI-Trend eindeutig sagen. Und das wird auch phasenweise dazu führen, dass man mit einem gut strukturierten Portfolio den Markt auch mal underperformt. Wenn es nur eine Story ist, die läuft und man sagt, ja, ich gehe nicht 100% in diese Story rein, dann akzeptiert man auch, dass man vielleicht dann mal dem Markt hinterherhängt. So wie 2021. Läuft nur der Nasdaq 100, nur die Top 6 Positionen, nur Max 7. Da guckt der Trader und sagt, ja, Glückwunsch zu den 40% im langfristigen Portfolio. Ed Sekota und viele Trendfolger sind dann noch einen weiteren Schritt vorangegangen. Das heißt, sie haben gar nicht erst versucht, die wirtschaftliche Zukunft zu prognostizieren. Sie sind Trends gefolgt, sie begrenzen Verluste, sie haben Gewinner laufen lassen. Sekota hat gesagt, dass man vor dem Trade wissen müsse, wann der Chart, wenn der Chart einfach widersprüchliche Signale sendet. Also wenn das Signal nicht mehr gilt, nur den Moment muss man erwischen, alles andere ist egal. Das klingt nicht so besonders intellektuell, das verstehe ich schon. Es ist aber in Wahrheit extrem professionell, sich genau darauf zu beziehen, auf den Kern des Aktienmarktes. Und das ist nun mal der Preis. Hier steht also nicht Prognose im Mittelpunkt, sondern der Prozess. Wenn die Inflation fällt, Zinsen sinken und Aktien steigen, ist der Trendfolger dabei. Wenn die Daten gut aussehen, der Markt aber dennoch fällt, dann steigt er aus. Er diskutiert gar nicht erst mit dem Markt. Und er muss sich vor allen Dingen auch nicht mit ganz, ganz vielen anderen Marktteilnehmern, / Community-Teilnehmern rumärgern, die an diesem Framework irgendwie rumbasteln. Braucht man alles nicht. Jack Schwager, das ist derjenige, der die ganzen Market Wizards interviewt hat. Deswegen ist das Buch vielleicht auch, ich habe natürlich hier nicht irgendwie eine Nummer unten drin, also könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr wollt. Es gibt nicht die eine Methode. Einige Methoden, gerade längerfristige Art, waren fundamental, andere waren technisch, einige waren makroökonomisch, andere waren sehr systematisch, aber fast alle hatten ein klares Risikomanagement. Eine Methode, die zu der Persönlichkeit des jeweiligen Traders gepasst hat und die Fähigkeit, Und das ist die wichtigste Fähigkeit von allen. Falsch zu legen, ohne zerstört zu werden. Finanziell zerstört zu werden oder hinsichtlich des eigenen Egos zerstört zu werden. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Schwäger hat immer wieder betont, dass erfolgreiche Trader keine universelle Rezeptformel irgendwie kopieren, sondern einen Ansatz entwickeln, der zum eigenen Temperament, den eigenen Erfahrungen und dem eigenen Risikomanagement passt. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich mich immer entschieden habe, den Preis in den Mittelpunkt zu stellen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass als ich vor zig Jahren, mehr als eine Dekade ist das her, auf YouTube über technische Analyse gesprochen habe. Und es ist nicht nur technische Analyse, das Framework, ja, aber das ist die, wenn man so will, ist der Preis, der Trend, der Mittelpunkt der Analyse. Von dort aus geht alles dann in die Peripherie. Da hieß es noch, ja, das ist alles Kaffeesatzleserei. Das braucht man alles nicht. Warum? Weil man nicht akzeptieren kann, dass es um Wahrscheinlichkeiten geht. Es muss doch wohl bei all den Nobelpreisträgern und der KI da draußen, muss es doch wohl eine Formel geben, nach der man sagen kann, ob ein Aktienmarkt steigt oder fällt. Gibt es nicht. Sie ist zumindest bisher nicht gefunden. Und selbst wenn, könnte einem das Ego immer noch im Weg stehen und man könnte verkehrt liegen, weil man natürlich Recht haben kann zur falschen Zeit. Also, soweit möchte ich es an der Stelle mal sagen, es ist natürlich nur ein Hinweis. Es ist ein Hinweis, eine unterstützende Geste, nicht zu fragen, werden die Kurse steigen oder fallen, sondern zu fragen, was ist eingepreist? Wo konnte die Überraschung liegen? Ist Liquidität Rückenwind oder Gegenwind? Bestätigt der Markt meine These jetzt in diesem Moment? Nicht in irgendwann muss er doch. Wie groß ist mein Verlust, wenn ich falsch liege? Und hängt mein gesamtes Portfolio vielleicht an nur einer einzigen Makroannahme? Das ist der eigentliche Unterschied. Die großen Trader hatten auch allesamt starke Meinungen. Aber wenn man sich Stanley Druckenmiller anschaut, ich meine, der wird von Bloomberg und permanent interviewt. Der war nie mit seiner Meinung verheiratet und hatte gar kein Problem, das öffentlich zuzugeben. Das heißt, sie konnten eine makroökonomische These haben und einfach aussteigen, wenn der Markt diese These nicht bestätigt hat. Sie konnten aber eben auch falsch liegen, ohne ruiniert zu werden. Und wenn sie dann wirklich eine asymmetrische Chance gesehen haben, dann hatten sie auch den Mut, groß zu handeln und auch diese Positionen laufen zu lassen, entgegen der Skepsis des Marktes. Denn das ist das Natürlichste, Reversion to the Mean. Wenn ein Markt erstmal lange genug steigt, dann wird die Zahl der Skeptiker mit ihm steigen. Denn etwas kann doch nicht einfach weiter steigen. Und wenn es dann erstmal gestiegen ist, kann es doch nicht einfach noch weiter steigen. Das ist wahrscheinlich eine der, na sagen wir jetzt mal, Trading-Thesen, die am schwersten zu verdauen sind. Doch, genau das kann er machen. Und damit wird Makroanalyse überhaupt nicht wertlos. Im Gegenteil. Aber sie ist eben nur der erste Schritt. Entscheidend ist die Übersetzung in Wahrscheinlichkeiten, in Timing, in Positionsgröße, in Risikomanagement. Das ist die Kunst der großen Trader gewesen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.